Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch heute wollen wir Ihnen eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott und wir sind gut beraten, ihn kennenzulernen. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Heute am Mikrofon Rudi Joas. Liebe Zuhörer, danke für die Gelegenheit, gemeinsam in der Bibel zu lesen und nachzudenken, was wir von den Berichten in den Evangelien lernen können. Heute möchte ich über das Thema reden: Jesus macht Blinde sehend. Dazu lese ich zunächst einmal eine Begebenheit aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9, die Verse 27 bis 31. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: Erbarme dich unser, Sohn Davids! Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm, und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet, und Jesus bedrohte sie und sprach: Seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Augenkrankheiten müssen in Palästina zur Zeit Christi weit verbreitet gewesen sein. Jemand hat einmal geschätzt, dass einer von fünf Erwachsenen zu dieser Zeit auf die eine oder andere Weise Schwierigkeiten mit seinen Augen hatten. Das sind immerhin 20% der Bevölkerung. Diese beiden Männer hatte es besonders schlimm getroffen. Sie konnten überhaupt nicht sehen. Da Erblindung in jenen Tagen so allgemein verbreitet war, haben die Schreiber der Bibel sie gern als lebendige und geeignete Illustrationen für geistliche Blindheit angewendet. Wir wollen uns deshalb einmal Gedanken machen über einige Parallelen zwischen einem Blinden und einem nicht erlösten Menschen. Alle beide erfahren Finsternis. Paulus schreibt an die Epheser, dass die Welt von Finsternis beherrscht wird. Epheser 6, Vers 12. Aber auch die darin lebenden Menschen befinden sich in Finsternis. Römer 2, Vers 19. Johannes schreibt, dass der Mensch, der seinen Bruder hasst und so den Glauben verleugnet, in der Finsternis wandelt und von ihr verblendet ist. Und Paulus schreibt an die Korinther, dass Satan den Sinn aller, die Christus nicht vertraut haben, verblendet hat. 2. Korinther 4, Vers 4. Beide leben auch in Gefahr. Geistliche Blindheit beeinflusst den Verstand und den Lebensstil der Menschen. Manchmal geht dieser Einfluss sogar so weit, dass der geistlich Blinde Sklave der menschenunwürdigsten Handlungen wird. Wenn das Licht des Evangeliums verworfen und die Rettungsbotschaft nicht angenommen wird, dann ist das endgültige Schicksal des Betroffenen die ewige, äußerste Finsternis. Matthäus 25, Vers 30. Beide, der wirklich Blinde und der geistlich Blinde, erfahren Abhängigkeit. So wie blinde Menschen auf die Hilfe anderer Leute angewiesen sind, so sind auch die geistlich Blinden abhängig von anderen, die ihnen die Botschaft überbringen müssen, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Lasst uns, die wir die Wahrheit wissen, an ihnen nicht versagen. Ganz offensichtlich glaubten sie an den Heiland. Als die beiden Männer dem Herrn Jesus die Straße entlang nachliefen, erflehten sie seine Gnade und riefen ihm den Titel Sohn Davids zu. Das war gleichbedeutend mit einer Anerkennung ihres Glaubens, nämlich, dass der Herr Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist. Obwohl sie blind waren, sahen sie in dem Herrn Jesus, was den Pharisäern und Schriftgelehrten, die doch die Bibel erforschten, verborgen blieb. Zwischen den Blinden und dem Herrn Jesus bestand offensichtlich eine Beziehung, und sie verstanden ihn, auch wenn es ihnen niemals möglich gewesen war, persönlich Zeuge eines seiner Wunder zu sehen. Der Titel Sohn Davids stellt einen Zusammenhang zwischen dem Messias und dem Bund Gottes mit dem König Davids her. In diesem Bund versprach Gott, dass er dafür sorgen wird, dass aus dem Haus Davids immer ein Mann auf dem Thron sitzen würde. In dem Bund wurde zwar nicht festgelegt, dass diese Herrschaftsfolge der Familie Davids ohne Unterbrechung ausgeübt würde, und in der Tat wurde die Herrschaft durch die babylonische Gefangenschaft unterbrochen. Der Bund versprach aber, dass das Recht zu herrschen immer den Nachkommen Davids vorbehalten bleiben würde. Der Prophet Jesaja kündigte an, dass der Messias einmal Davids Thron einnehmen und über das Königreich herrschen werde. Jesaja 9, Vers 7. Auch der Engel Gabriel kündigte Maria an, dass das von ihr geborene Kind der Sohn Davids sei und über Israel regieren werde. Als Jesus von Nazareth in der dortigen Synagoge seinen öffentlichen Dienst aufnahm, identifizierte er sich selbst als Messias. Er behauptete, eine bestimmte Weissagung des Propheten Jesajas sei in ihm erfüllt worden. Lukas 4, Vers 16 bis 21. Mit diesem Anspruch machte er geltend, dass er Gott ist, und es führte sofort zu einer Scheidung unter allen Menschen, die ihn hörten. Die beiden blinden Männer waren ganz klar davon überzeugt, dass Jesus von Nazareth tatsächlich ihr Messias war. Und weil er es war, so schlussfolgerten sie, konnte er ihnen gewiss das Augenlicht wiedergeben. Er hatte doch in Nazareth davon gesprochen, dass Blinde sehend werden. Lukas 4, Vers 18. Aber der Titel Sohn Davids war auch mit politischen Zwischentönen belastet. Der Messias würde auf der Erde herrschen. Einige der Anhänger Christi wussten nicht, dass er seine irdische Herrschaft nicht bei seinem ersten Kommen antreten würde. Da werde man ihn vielmehr verwerfen. An diesem Punkt seines öffentlichen Dienstes wollte Jesus offenbar nicht diesen Titel zur Schau tragen. Die politischen Nebenbedeutungen bezüglich seiner Herrschaft sollten keine falschen Prioritäten für seinen Dienst setzen und schon gar nicht von seiner eigentlichen Mission ablenken, nämlich die Menschen zu retten. Deshalb gewährte er den Blinden keine Aufmerksamkeit, bis sie in ein Haus gehen und mehr privat miteinander reden konnten. Nachdem sie nun in ein Haus eingekehrt waren, prüfte er ihren Glauben. War ihr Glaube nur oberflächlich oder war er echt? Er fragte sie, ob sie glaubten, dass er sie heilen könne, und ihre Antwort war ein klares Ja. Die beiden Männer vertrauten fest, dass Jesus sie heilen könnte, und wegen diesem Glauben tat er es. Es geschah öfter, dass der Herr seine Wunder als Antwort auf den Glauben von Menschen vollbrachte. Aber es passierte natürlich auch, dass er überhaupt keinen Glauben fand und trotzdem ein Wunder vollbrachte. Manche heutigen selbsternannten Heiler erklären ihren Mangel an Heilungserfolgen damit, dass den Heilungssuchenden es am rechten Glauben fehle. Hier sehen wir aber sofort, dass diese Heiler nicht dem Beispiel des Herrn Jesus folgten. Der Herr Jesus ermahnte die beiden Männer sehr streng, nur ja niemanden wissen zu lassen, was geschehen war. Es ist nicht leicht zu verstehen, warum der Herr Jesus so großen Wert darauf legt, dass niemand von diesem Wunder erfährt. Vielleicht wollte er zu diesem Zeitpunkt keinen offenen Konflikt mit der Opposition heraufbeschwören. Vielleicht wollte er auch vermeiden, dass die Menschen sich nicht so sehr von seinen Wundern anziehen lassen, als von seiner Botschaft, der sie glauben sollten. Vielleicht wusste der Herr auch einfach, dass es aus geistlichen Gründen besser war, wenn die beiden ehemals Blinden stillhielten. Es mag auch nicht immer klug sein, einen Neubekehrten zu ermutigen, jedes Detail von dem zu erzählen, was der Herr Jesus für ihn getan hat. Im 1. Timotheus 3, Vers 6 warnt uns Paulus auch davor, dass Jungbekehrte ihre Erlösung zur Schau stellen. Vielleicht hatten es jene Männer nötig, ihren Glauben auf eine andere Art zu beweisen, bevor ihnen das Privileg des öffentlichen Zeugnisses gegeben werden konnte. Auf jeden Fall hörten die beiden ehemals Blinden nicht auf den Herrn und erzählten überall, was er getan hat. Das war ungehorsam, und selbst wenn sie dachten, dass Christus dadurch geehrt würde, In Wirklichkeit brachten sie ihm große Unehre, weil sie ihm nicht gehorchten. Im Klartext, ihre Sünde bestand darin, dass sie ihre eigenen Gedanken und Überlegungen über die Weisheit Christi stellten. Sie hatten auf der einen Seite genug Glauben, um geheilt zu werden, aber auf der anderen Seite nicht genug Glauben, dem Befehl ihres Heilandes zu folgen. Ungehorsam erwächst aus Mangel an Glauben, denn echter Gehorsam ist Glaube in Aktion. Glaube tut, was ihm befohlen wird. Er fragt nicht und gibt keine Widerworte. Mit dieser traurigen Anmerkung endet die Geschichte. Aber die Lektion ist klar. Gehorsam ist aus Gottes Sicht immer das Allerwichtigste. Siehe dazu auch 1. Samuel 15, Vers 22. Denn Gottes Anweisungen sind himmelhoch klüger als unsere eigenen Ideen. Er befiehlt in Weisheit, und wir müssen im Glauben gehorchen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus, es war deine Liebe, die dich auf die Erde hat kommen lassen. Danke, dass du den Weg bis ans Kreuz gegangen bist und dort dein Leben gelassen hast. Durch deinen Gehorsam hast du auch mir die Möglichkeit geschenkt, errettet zu werden. Herr Jesus, segne all unsere Bemühungen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Schenke alle unseren Zuhörern deine Gnade. Amen.
Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.